Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 45 Blutbeutel.
Aussage von Thomas Neal bezüglich seiner Erfahrungen in der Malaria-Forschung im Frühjahr 2010. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 9. Februar 2011. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus-Instituts, London. Aussage beginnt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Handschrift. Das Zittern ist in den letzten Monaten besser geworden, aber es ist immer noch ziemlich schwer zu lesen. Außerdem hat mein Therapeut vor kurzem meine Medikamente umgestellt. Wenn ich also etwas durcheinander komme, ist das der Grund. Nur um das klarzustellen. Meine Medikamente und meine Behandlung waren eine Reaktion auf die Ereignisse, die ich hier beschreibe. Ich habe weder vor noch während der Ereignisse irgendwelche Medikamente genommen. Ich habe meine Behandlung erst nach Neals Tod begonnen. Ich arbeite jetzt schon seit etwa 6 Jahren als Forschungsassistent. Jeder, der versucht, ihn den Beruf mit Versprechungen von Geld oder Ruhm schmackhaft zu machen, ist ein Lügner. Die Arbeit ist langwierig und repetitiv. Die Entdeckungen werden den Stipendiaten angerechnet, zumindest so lange, bis sie nach 5 Jahren widerlegt oder irrelevant sind. Und die Bezahlung ist... Naja, die Bezahlung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest nicht, bis der Zuschuss nach der Hälfte der Projektlaufzeit versiegt. Was ich damit sagen will, ist, dass ich bereit war, über vieles hinwegzusehen, als es mir schließlich gelang, an einem Projekt mitzuarbeiten, an das ich wirklich geglaubt habe. Es war die Malaria-Forschung an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ich habe dort unter Dr. Neal Thompson gearbeitet und bin mir ziemlich sicher, dass er mich nur eingestellt hat, weil unsere Namen so ähnlich sind. Thomas Neal und Neal Thompson. Es gab immer einen kleinen Moment der Verwirrung, wenn jemand nach Neal gefragt hat. Ich glaube, er fand das witzig. So war er eben. Nicht bösartig oder gemein. Er mochte nur ab und zu ein bisschen harmloses Chaos. Das war vermutlich ein Ausgleich zu seiner Penibilität im Labor, nehme ich an. Dort war er die Art von strengem, akribischen Wissenschaftler, die eigentlich nur in medizinischen Dramasendungen existieren. Sagen wir es so. Er trug einen weißen Laborkittel und der war immer makellos. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie beeindruckend das ist, wenn man in einem Labor arbeitet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass unsere Arbeit schmutzig war. Sehr schmutzig. Wir haben nicht direkt an Malaria gearbeitet, müssen Sie wissen. Wir haben mit Anopheles-Mücken gearbeitet, die zwar Überträger sein können, aber nicht infiziert waren. Auch wenn man das von den Sicherheitsvorkehrungen her nicht vermuten würde. Wir reden hier von panischer Flucht, Abregelung und geschultem Personal, das kommt, um das Ding zu töten, wenn eine mal entkommt. Ich habe immer gedacht, dass dieses Maß an Vorsicht übertrieben ist, da unsere Mücken eigentlich kein Malaria haben. Das hat sich inzwischen geändert. Wir versuchten eine Art Blutersatz zu synthetisieren. Eine Kombination aus den Zuckern und Proteinen, die die Mücken zum Überleben brauchen, die aber verlockender war als ein Mensch voller Blut. Die Idee war, eine Art Köder zu entwickeln, der die Mücken von den Menschen fernhalten sollte und möglicherweise dazu verwendet werden könnte, sie zu vergiften. Das war aber noch Zukunftsmusik. Zu diesem Zeitpunkt haben wir den größten Teil der Forschungsarbeit darin investiert, den Geschmack des Stoffes zu perfektionieren. Der Geruch war ebenfalls ein wichtiger Faktor, da wir die Mücken dazu bringen mussten, ihn als Proteinquelle einem Menschen vorzuziehen. Und im Laufe der Entwicklung stellte sich heraus, dass die Beschaffenheit und Zusammensetzung des Beutels, in dem sich die Flüssigkeit befand, selbst dazu beitrug, sie anzulocken, so dass er schließlich immer mehr wie menschliche Haut aussah. In den späteren Beuteln waren sogar kleine Stückchen menschlicher Haare eingebettet, was die ganze Sache für mich einige Nuancen zu grotesk gemacht hat. Aber die Mücken waren verrückt danach und für Neil war das alles, was zählte. Um ganz ehrlich zu sein, hatten wir es etwa nach 6 Monaten so ziemlich perfektioniert. Wir hatten einen Köderbeutel, den die Mücken in 98% der Fälle einer menschlichen Probe vorzogen und zu dem sie immer wieder gerne zurückkehrten, selbst wenn es andere Alternativen gab. Das Problem waren die Kosten. Unser synthetisch hergestellter Blutersatz, wir haben ihn hämoglobisch genannt, war für die Massenproduktion einfach nicht billig genug. Vor allem, wenn man die Anforderungen an die Beutel bedenkt. Da unser Ansatz in der Vorbeugung und nicht der Heilung lag, wurden unsere Kosten immer gegen eine Bootsladung Moskitonetze aufgewogen. Und das war kein Vergleich, den wir gewinnen konnten. Wir haben jedoch weitergemacht und versucht, den gleichen Effekt mit billigeren, leichter verfügbaren Materialien zu erzielen. Aber das war der Zeitpunkt, an dem Neil anfing, grimmig über die Finanzierung zu murmeln. An dieser Stelle sollte ich vielleicht ein wenig über Nils Spritze erzählen. Unser Dr. Thompson behauptete, er stamme von Jon Snow, dem Arzt aus dem 19. Jahrhundert, ab. Ein Großgroßneffe oder mein Urgroßenkel oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie viel sie über die epidemiologische Forschung in den 1850ern wissen. Und der Name ist sicherlich geläufig genug, aber Snow war maßgeblich an der Schaffung der Grundlagen für die Keimtheorie der Krankheitsübertragung beteiligt und ist allgemein für seinen Beitrag zur Beendigung des Cholera-Ausbruchs von 1854 bekannt geworden. Ich erwähne das nur, weil Neil ein... Nun ja, ich nehme an, man könnte es als eine Art Totem bezeichnen. Es war eine alte, viktorianische Spritze. Und er behauptete immer, sie habe seinem berühmten Vorfahren gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmte oder nicht, aber Neil behandelte das Ding auf jeden Fall wie eine Reliquie. Er hielt sie in ausgezeichnetem Zustand mit glänzendem Glas und poliertem Messing und trug sie in einem kleinen Etui in der Tasche seines Laborkittels mit sich herum. Wann immer er Berechnungen anstellte oder Ergebnisse überprüfen musste, glitt seine Hand in diese Tasche und er umklammerte vorsichtig das Etui. Sie können sich also vorstellen, dass es eine ziemliche Überraschung war, als er zu mir kam und mich bat, ihm beim Verkauf zu helfen. Neil zufolge waren die Zuschüsse für unser Projekt ausgelaufen und ohne alternative Finanzierungsquellen konnten wir die Arbeit nicht fortsetzen. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr ich ihm das geglaubt habe. Im Labor ging das Gerücht um, dass er glücksspielsüchtig war. Fairerweise muss ich sagen, dass praktisch über jeden möglichen unbegründete Gerüchte im Umlauf waren. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das Geld für unser Projekt verwendet worden ist. Ich hatte nur den Vertrag unterschrieben und die Gehaltschecks entgegengenommen. Es war mir nie in den Sinn gekommen, die Finanzierung selbst zu recherchieren. Also hat er vielleicht auch die Wahrheit gesagt. Vielleicht wollte er auch nur das Projekt retten. Aber es spielt auch keine Rolle. Denn zu diesem Zeitpunkt standen Neil und ich uns schon ziemlich nahe, also wenn er mich um einen Gefallen bat, konnte ich ihn nicht ablehnen. Wenn ich sage, dass er mich um Hilfe beim Verkauf gebeten hat, dann ist das nicht ganz richtig. Er hatte bereits einen Käufer gefunden, einen Antiquitätenhändler, der ihm laut Neil eine 6-stellige Summe dafür geboten hatte. Das hörte sich für mich verrückt an. Ich meine, es war ein wertvolles Sammlerstück, sicher, aber das war es auch schon. Neil schien auch nicht ganz davon überzeugt zu sein, dass der Kerl überhaupt das Geld dafür hatte, weshalb er mich gebeten hatte, mitzukommen. Ich bin ein großer Kerl, 1,80 Meter, 92 Kilo schwer. Ich kann also eine ziemlich einschüchternde Figur abgeben, wenn es sein muss. Vor allem dann, wenn man nicht weiß, dass ich noch nie in meinem Leben jemanden geschlagen habe. Neil wollte, dass ich einfach da bin, ihm den Rücken frei halte, während er sich mit diesem Typen trifft, damit der keine krummen Dinge abzieht. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, aber er war Ausländer. Indonesier, glaube ich. Oder Samoaner. Ich hatte erwartet, dass das Treffen nach Einbruch der Dunkelheit in einer schäbigen Werft stattfinden würde, aber wie sich herausstellte, hatten sie sich für den folgenden Nachmittag im Pub The Three Greyhounds in Soho verabredet. Ich wollte mich einschüchternd kleiden, aber ich hatte keine passende Kleidung für sowas, Also zog ich einfach einen Anzug an. Wie sich herausstellte, hätte ich mir die Mühe nicht machen müssen. Dieser übermäßig großzügige Antiquitätenhändler war fast so groß wie ich und im Gegensatz zu mir sah er so aus, als könne er sich benehmen. Er schaute mich nicht einmal an, als er den Pub betrat. Es war fast menschenleer an diesem Dienstagnachmittag. Er setzte sich Neil gegenüber, während ich unbeholfen neben ihm stand. Sie unterhielten sich eilig und leise miteinander und ich konnte kaum etwas verstehen, aber es schien, als würden sie nur über den Preis für die Spritze sprechen. Schließlich sah ich, wie ein paar Aktenkoffer den Besitzer wechselten und das war's. Der Händler stand auf und ging mit einem Koffer hinaus, der viel leichter zu sein schien als der, mit dem er hereingekommen war. Neil nickte mir erleichtert zu und ging mit seinem eigenen Koffer, von dem ich nur annehmen kann, dass er voll mit Bargeld war, zurück ins Labor. Das war der Moment, in dem die Dinge anfingen, schief zu laufen. Ich weiß nicht, ob es etwas damit zu tun hatte, dass Neil die Spritze verkauft hatte. Ich meine, ich weiß nicht, wie es das hätte sein können. Aber da fing der Ärger an. Das Erste, was mir auffiel, war die Hitze. Moskitos müssen bei einer Temperatur von etwa 23 bis 24 Grad Celsius gehalten werden, was nicht allzu heiß klingen mag, aber zu diesem Zeitpunkt war es Ende Mai und wir gingen auf den Sommer zu, so dass sich der Raum, in dem wir die Käfige hatten, an einem sonnigen Tag stickig anfühlte. Aber im Laufe der Tage sickerte die Hitze auch in den Rest des Labors, bis wir fast alle den ganzen Tag über nur noch verschwitzt waren. Wir haben den Gebäudeverwalter angerufen, um die Heizung überprüfen zu lassen, und er sagte uns, dass alles einwandfrei funktionieren würde. Er erklärte sich sogar bereit, die Klimaanlage für uns einzuschalten, aber es machte keinen Unterschied. Im Labor war es warm und feucht, alles fühlte sich klebrig an und ich zog mir immer ein anderes Hemd an, wenn Feierabend war. Zum Glück war keine der Chemikalien, die wir im Kunstblutbeutel mischten, besonders temperaturempfindlich, sonst hätten wir weiß Gott wie viel Arbeit verlieren können. Das war natürlich unangenehm, aber es gab keine wirklichen Anzeichen dafür, dass es paranormal war. Nein, die gab es erst ein paar Wochen später. Die Mücken fingen an, sich ungewöhnlich zu verhalten. Wir haben sie in Metallgitterkäfigen gehalten, damit man sie jederzeit sehen kann. An der Vorderseite befindet sich ein Loch, das mit Mull ausgekleidet ist, der benutzt werden kann, um den Käfig zu öffnen oder zu verschließen. Normalerweise sind sie zufrieden damit, in ihren Käfigen herumzuflattern, aber dann, ohne Vorwarnung, blieben sie auf einmal stehen. Sie landeten auf dem Käfig und blieben einfach dort. Sie waren fast gleichmäßig über das Innere des Käfigs verteilt, so dass es fast reglementiert aussah. Und dann blieben sie stundenlang so. Es war beunruhigend und mehr als einmal holten die Forscher einige von ihnen zu Testzwecken heraus, um nach Veränderungen zu suchen, die zu diesem veränderten Verhalten geführt haben könnten. Aber alle Tests waren normal. Manchmal, wenn ich bis spät abends gearbeitet habe, habe ich einen Blick in den Raum geworfen und ich schwöre, dass ich in jedem Käfig eine Masse von Moskitos gesehen habe, die sich in einem dicken Klumpen um den Mull gedrängt haben, der den Eingang abdeckte. Ich hätte es jemandem sagen sollen, aber damals wusste ich noch nicht, was ich da sah. Das Verhalten der Moskitos gegenüber dem Kunstblutbeuteln hat sich auch verändert. Anstatt ein bisschen herumzufliegen, zu landen, zu fressen, wegzufliegen und später wieder zu fressen, stürzten sie sich jetzt alle sofort auf den Beutel, sobald er hineingelegt wurde. Und zwar alle auf einmal, bis der Beutel vollständig mit flatternden Flügeln bedeckt war. Das hat mir wirklich Angst eingejagt. Was mich und alle anderen im Team aber wirklich erschreckt hat, war das, was danach aus dem Blutbeutel kam. Kurz nachdem sie dieses Verhalten an den Tag gelegt hatten, war einer der anderen Forschungsassistenten, George Larson, dabei, einen der leeren Beutel zu holen, um ihn zur Entsorgung ins Labor zu bringen. Als er stolperte und der Beutel zu Boden fiel. Als er mit einem feuchten Aufschlag auf dem Boden landete, wurde sofort klar, dass der Beutel nicht so leer war, wie wir zunächst gedacht haben. Der Blutersatz, das Hämoglobisch, war ein klares, sirupartiges Orange, fast wie dunkler Honig, nur etwas dünnflüssiger. Was jetzt aus dem Beutel herausquoll, war ein tiefes, trübes Rot. Wir lösten einen Biogefahrengutalarm aus. Sie haben Proben der Substanz genommen und uns gründlich dekontaminiert. Danach bin ich nach Hause. Es ist seltsam, wenn ich jetzt daran denke, dass meine Gedanken damals mehr von Neugier als von Angst erfüllt waren. Die Ergebnisse der Tests waren ebenso alarmierend wie unmöglich. Es war Blut. Echtes Blut. Null negativ und mit Malaria infiziert. Aber nicht nur Malaria, sondern auch Gelbfieber, Hepatitis B und Anzeichen von Cholera. Die Proben enthielten auch andere Substanzen, die sie nicht identifizieren konnten. Uns allen wurde gesagt, dass wir sofort unter Quarantäne gestellt werden und dass unser Projekt bis auf Weiteres eingestellt wurde. Ich weiß noch, wie ich im Labor stand, dass sie uns das mitteilten. Ich hörte einen erstickten Schrei hinter mir und drehte mich um Neil zu sehen, der immer wieder den Kopf schüttelte. Sein Gesicht war wie eine Maske aus Wut und Hass. Er sah jedoch nicht die Leute an, die gekommen waren, um uns unter Quarantäne zu stellen. Nein, er schaute auf den Raum voller Moskitos. Als hätten sie das geplant, als wäre es allein ihre böswillige Absicht, dass er zusehen musste, wie seine Karriere in Rauch aufging. Bevor ihn jemand aufhalten konnte, schnappte er sich einen Feuerlöscher und rannte in den Moskitoraum. Gott weiß, was er zu erreichen hoffte. Ein paar Käfige zu Tode sprühen, in einem kleinen Racheakt vielleicht? Er hatte nie die Gelegenheit dazu. Als er mit dem Auslösemechanismus herumfummelte, erfüllte ein gewaltiges Summen die Luft und plötzlich wurde mir klar, was sie in diesen Nächten um den Mull herum getan hatten. Es war keine Zeit, Neil herauszuziehen, also tat ich das Einzige, was ich konnte. Ich schloss die Tür. Tausende von Mücken brachen aus den Käfigen hervor, weit mehr als wir eigentlich haben sollten. Es war jedoch unmöglich, sie zu zählen, denn sie stürzten sich auf den armen Neil. Zuerst auf seine Hände und sein Gesicht, dann unter seine Kleidung, bis es keinen Teil von ihm mehr gab, der nicht mit diesen Dingern bedeckt war. Er schlug nach ihnen, tötete einige, aber es waren einfach zu viele und nach ein paar Sekunden war klar, dass er einen Schock erlitt. Er versuchte zu schreien, aber dadurch bekamen sie nur noch mehr Stellen, an denen sie trinken konnten. In diesem Moment wandte ich mich ab. Es war kein einziger Tropfen Blut geflossen, aber wir alle wussten, dass Dr. Neil Thompson tot war. Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel. Es gab viel Geschrei und eine Menge Lärm, dann Tests. Verwirrte und besorgte Akademiker stellten mir Fragen, die ich natürlich nicht beantworten konnte. Es dauerte fast einen Monat, bis ich die Welt wieder im Griff hatte. Die Fakultät hat mich danach eigentlich gut behandelt, also sollte ich wohl dankbar sein. Sie waren so sehr darauf bedacht, die Sache unter den Teppich zu kehren, dass sie mich einfach entlassen haben. Und zwar mit einem so glänzenden Zeugnis, dass ich gerade eine Stelle als Labortechniker am King's College angetreten habe. Dort helfe ich hauptsächlich Studenten, aber das ist in Ordnung. Ich denke, ich bin fertig mit der Forschung. Ende der Aussage. Ich kann Moskitos nicht ausstehen. Schreckliche Dinger. Für jede Lösung des Malaria-Problems, die sich nicht darauf konzentriert, sie auszurotten, habe ich nicht viel übrig. Und dieser groteske Bericht gibt uns nicht viele Anhaltspunkte, denen wir nachgehen können. Natürlich gibt es die London School of Hygiene and Tropical Medicine selbst, aber Tims Nachforschungen brachten nur wenige neue Informationen. Offenbar kannten die Mitarbeiter, die schon lange genug dabei waren, um sich an den Vorfall zu erinnern, entweder keine Details oder sie sind gut instruiert worden, den Mund zu halten. Abgesehen von der Tatsache, dass Dr. Neil Thompson am 30. Mai 2010 bei einem Laborunfall ums Leben gekommen ist, gibt es nicht viel mehr zu erfahren. Sascha ist es gelungen, eine Kopie des Untersuchungsberichtes zu bekommen, der ärgerlich vage gehalten ist. Aber als Todesursache Blutverlust angibt. Offiziell war es ein tödlicher Unfall. Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Antiquitätenhändler um den seltsamen Herrn Salese handeln muss. Er ist inzwischen in so vielen Aussagen aufgetaucht, dass ich es nicht mehr als Zufall abtun kann, und ich habe mit Rosie darüber gesprochen, ob wir Kontakt zu ihm aufnehmen können. Offenbar hat man ihn seit fast 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und in der Branche kursieren Gerüchte aller, er habe sich zurückgezogen, er versuche einer Gefängnisstrafe zu entgehen, oder sogar, er wäre in Kolumbien erschossen worden, weil er einem Drogenbaron ein unbezahlbares Artefakt gestohlen habe. Was auch immer der Grund sein mag, es sieht nicht so aus, als würde er in nächster Zeit Fragen beantworten können, obwohl ich Rosie gebeten habe, es weiter zu versuchen. Abgesehen davon können wir mit dieser Aussage nicht viel anfangen. Herr Neal selbst ist letztes Jahr verstorben. Martin konnte die offizielle Todesursache nicht in Erfahrung bringen, aber nach der Anzahl der Antibiotika zu urteilen, die laut Polizeibericht zu diesem Zeitpunkt in seinem Haus waren, muss es sich um etwas sehr Schlimmes gehandelt haben. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Ich habe mich etwas mit Tim beschäftigt und ihn beobachtet. Er macht seinen Job wirklich gut. Viel besser, als ich es angesichts seiner jüngsten Erfahrungen erwartet hätte. Nur eine Sache verstehe ich nicht. Warum arbeitet er für das Institut? Ein Erststudium der Anthropologie am Trinity College, 5 erfolgreiche Jahre, in denen er die Karriereleiter bei einem großen Verlagshaus hochgeklettert ist, und dann beschließt er, aus heiterem Himmel für uns zu arbeiten? Warum? Ich kann keinen Hinweis auf sein Interesse am Paranormalen finden. Nichts, was darauf hindeutet, dass dieses Studiengebiet ihn anspricht. Und warum bleibt er? Nach allem, was mit Prentice passiert ist. Ist das nur Loyalität, oder könnte es etwas sein, das...
Hey, ich wollte wissen, ob du einen Tee haben möchtest. Nimmst du gerade auf? Ich dachte, du wärst für heute fertig.
War ich auch. Bin ich auch. Es ist nur,
Warum hast du da ein Bild von Tim?
Weil... Für das Mitarbeitergespräch. Ich gehe dafür einige Akten durch.
Aber das sieht aus wie ein Bild von seinem Haus.
Vertrauliche Akten, die du rechtlich gesehen eigentlich gar nicht einsehen solltest. Bitte. Bitte geh, Martin.
Okay, ja. Willst du den Tee?
Nein. Nein, danke, Martin. Ich muss einen besseren Ort finden, um diese Aufnahmen zu machen. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch RustyQuill.com.